Ich bin gespannt auf heute Morgen. Am Mittwoch hat mich der Stefan, also er hat mich nicht gefragt, aber ich habe am Mittwoch dem Stefan noch gesagt, ich habe meine Predigt für den Sonntag eigentlich fertig. Sie geht einfach etwa 2 Stunden. Also, ich habe sie natürlich noch ein bisschen gekürzt und entschlackt und so. Aber ich bin gespannt darauf, wie es jetzt wird. Übrigens, es ist Muttertag heute. Meine Mami ist heute auch da unter uns. Es ist ja Muttertag. Das heisst, die Mami ist da. Und meine Mami, sie ist für mich manchmal so ein Zeugnis von Gottes überflüssender Liebe. Es ist für mich der Beweis dafür, wir attribuieren Gott ja oft, dass er ein Mann ist, weil er stellt sich hauptsächlich als Vater vor. Ich glaube, Gott ist sowohl männlich als auch weiblich. Gott ist sowohl Vater als auch Mutter. Und ich habe letzte Woche in der Vorbereitung auf die Predigt mit Mami eine kurze Sprachnachricht geschickt mit einer Frage. Und zwar habe ich gesagt, ich habe eine Idee für die Predigt für heute. Kannst du mir, du hast doch mal so die Bilder, alte Bilder, wo ich noch so gewesen bin, digitalisiert. Kannst du mir ein paar schicken? Ein paar. Ich habe gedacht, ja, 10, 15 sind gut. 24 Stunden später habe ich an der Zahl 354 Bilder in meinem E-Mail-Postfach gehabt. Gott, ich glaube, Gott liebt uns genauso überflüssend und versorgt uns so überflüssend, wie uns unsere Mamis manchmal überflüssend versorgen. Ich finde das etwas Wunderschönes. Mami, du bist super. Danke. Deine Meinung ist gefragt, Mitarbeiten im Reich Gottes. Das ist der Titel, den ich der Predigt heute gegeben habe. Und ich habe gemerkt, ich glaube, ich sollte den Titel einmal erst geben, nachdem ich Predigt geschrieben habe und nicht schon vorher. Weil ich habe im Vorbereiten ganz viel, ich bin auf 1000 Sachen gekommen, wo ich gemerkt habe, die hängen irgendwie mit dem zusammen, um was es mir heute Morgen geht. Und ich kann sie eben nicht alle heute schön darlegen. Aber ich probiere heute etwas. Ich probiere jetzt das Pferd vom Schwanz heraufzuzäumen. Also ich fange jetzt mit dem Fazit von der Predigt an und probiere mich nachher anzutasten, warum ich auf das komme. Und das Fazit von meiner Predigt, von dem, was ich glaube, dass Gott mir heute Morgen aufs Herz gegeben hat, ist, ja, deine Meinung ist übrigens gefragt. Gott liebt es, wenn du eigene Ideen hast. Jetzt ist die Aussage für die einen vielleicht eine Erleichterung. Oh, schön. Für andere, weil wir befinden uns hier in einem Spannungsfeld. Für die, die die Sprache verstehen, theologisch gesprochen, es geht hier um die Frage der Prädestination. Oder ganz einfach gesagt, es geht eigentlich um die Frage, ist mein Lebensweg von Gott völlig vorausgeplant, klar, jeder Schritt ist eigentlich schon irgendwo aufgeschrieben und ich muss nichts anderes machen, als in dem vorgefertigten Weg hin und her laufen. Oder eben nicht. Und es gibt da wirklich die zwei Extreme. Das eine Extrem, das ist die Behauptung, es ist genau so. Deine Ideen und deine Meinungen sind eigentlich nicht gefragt. Im Gegenteil, sie sind gefährlich. Wenn du plötzlich eigene Ideen hast, das bringt dich ja höchstens weg von dem, was Gott will. Du musst nur gehorsam sein. Und dann ist alles gut. Die anderen, gehorsam und eigene Ideen widersprechen sich in dem Extrem. Das andere Extrem wäre so ein bisschen, die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Eigentlich hat auch Gott keinen Plan, was er will. Sowieso nicht mit dir. Er schaut einfach, was du so machst und er hat dich lieb. Und wenn du ihn auch lieb hast, ist alles gut. Das sind so zwei Extreme. Und ich kann ehrlich gesagt beiden etwas abgewinnen. Aber ich glaube, es ist halt wieder mal so ein bisschen, die Mischung macht es. Oder irgendwo in der Mitte wird wahrscheinlich ein wirklich gesunder, begehbarer Weg liegen. Und ich probiere mich dieser Mitte heute ein bisschen anzunähern. Dann habe ich noch gemerkt, das Thema, das hat eine Grundlage. Das braucht eine Grundlage, glaube ich. Und zwar um das Grundlagenthema von dem Thema, eigene Ideen haben, hat etwas mit Reife zu tun. Mit geistlicher Reife. Geistliche Reife ist ein riesengroßer Begriff. Und ich würde ihn heute mit drei kurzen Definitionen ganz einfach definieren. Pick die raus, die dir am einfachsten Fall zum Nachvollziehen. Ich glaube, es geht alles genau in die gleiche Richtung. Geistliche Reife für heute Morgen ist meiner Meinung nach der Stand in meinem Leben, inwiefern mein Leben bereits Jesus ähnlich geworden ist. Es ist der Stand in meinem Leben, inwiefern ich schon zu dem Mensch geworden bin, wo Gott gedacht hat, wo er mich geschaffen hat. Und inwiefern seine Ziele und Absichten meine Ziele und meine Absichten geworden sind. Oder es ist der Stand in meinem Leben, inwiefern ich mein Leben
wo nicht von Gott prägt ist, abgeleitet habe und durch das Erkennen von meinem wunderbaren Vater im Himmel einen Lebensstil angenommen habe, der sein Königreich baut. Geistliche Reife. Ich möchte also zuerst ein bisschen über den Reifeprozess reden. Und jetzt ha! Das bin ich. Das ist zu fit. Das bin aber auch ich. Irgendwie, ja. Ich warte mal, bis er aufhört. Ich drücke nämlich schon lange nicht mehr. Dankeschön. Ja, das ist schon wieder zu fit. Ist da irgendein Automatismus drin? Gut. Das bin ich. ich bin da, wenn ich das recht gesehen habe, etwa 2 Monate alt. Ich habe ein wahnsinnig übersichtliches Fähigkeitsportfolio. Ich kann essen, respektive trinken. Ich kann schlafen. Und das ist sehr gut. Ich kann brüllen und ich kann lachen. So. Das vielleicht auch. Danke für die Ergänzung. Genau, und damit hat es sich eigentlich. Da bin ich ein bisschen älter. Ich glaube, es geht nicht heute. Darf ich einfach sagen, klick und dann klickst du? Super. Da bin ich ein bisschen älter, aber immer noch sehr überschaubar in der Größe. Liegen kann ich offensichtlich auch sehr gut, wenn man mich so anleitet, wie ich es bequem finde. Dann klick. Dann nochmal 2 Bilder. Da bin ich ein bisschen älter. Also ich bin der, der im Körbel innen ist, ich bin nicht der andere. Ich finde das wunderschön. Das Alter, das Baby- und Kleinkindalter hat einen wahnsinnig genialen Vorteil. Und da sieht man, ich muss nur laufen, wenn ich Lust habe. Ich werde die ganze Zeit umgedreht und umgeschoben. Man nimmt mich mit zu allen wichtigen Ereignissen. Und wenn die Ereignisse fertig sind, nimmt man mich auch wieder mit heim. Im Idealfall nimmt man mich, hast du mich, glaube ich, nie vergessen. Nein, hast du mich nie vergessen. Sehr gut. Man nimmt mich auch wieder mit heim. Es ist eigentlich herrlich. Ich muss nichts anderes machen in dem Alter, als da sein und meine Umgebung erfreuen. Ist doch schön. Yes! Halleluja. Klick gern. Da bin ich ein bisschen älter. Ich schätze irgendwo so zwischen 8 und 10 irgendwo dort rum. Ich habe das Bild bewusst gewählt, weil ich weiß noch, das ist einer von den 3 schicksalshaften Mal, wo ich nachher die Jungschicht gegangen bin. Da haben wir irgendeine Las Vegas-Party gehabt, so eine Casino-Party. In dem Alter bin ich immer noch Kind, wie man offensichtlich sieht. Aber ich habe gewisse Fähigkeiten dazu gewonnen, zu essen, trinken, schlafen, brüllen und lachen. Ich habe angefangen, selber zu laufen, bin in die Schule gegangen, habe gewisse akademische Sachen angefangen, lernen, rechnen, schreiben, lesen, so die ganze Geschichte. Klick bitte. Nächster Zeitsprung, da bin ich 17. Wieder einiges mehr greifend, nicht nur körperlich gewachsen und aufblüht, sondern ich denke, das war nach meiner teenagerischen Sturm- und Drangphase, wenn ich das richtig einschätze. Also das heisst, ich bin auch schon ein bisschen eigenständiger, einsichtiger und realistischer geworden. Und dann, das nächste Bild gern, das ist vor 2 Wochen entstanden. Geht's wieder? Perfekt, danke vielmals. Was man sieht, ist, in den letzten 30 Jahren von meinem Leben haben sich ganz viele Sachen verändert. Ich habe fast 80 Kilo zugenommen, wer kann das schon von sich behaupten? und ich bin gewachsen. Wachstum liegt in der Natur von Gottes Schöpfung. Ich glaube, weil Gott die Schöpfung so geschaffen hat, er freut sich daran, wenn das, was er geschaffen hat, wächst, aufblüht und gedeiht. Und das bedeutet, es verändern sich Sachen. Als ich 2 Monate alt war, da habe ich noch nicht wirklich viel gemacht, aber ich habe ja auch noch nicht viel können machen. Heute, mit fast 31, stehe ich mehr oder weniger auf eigenen Beinen. Ich bin verheiratet, ich habe eine geregelte Arbeit, ich trage Verantwortung für mein Leben und für meine eigenen Entscheidungen. Und das ist gut und das ist gesund. Und ich glaube, genauso wie es physisches Wachstum gibt, keine Angst, es gibt jetzt nicht eine stundenlange Fotos, eine Dia-Geschichte von mir, wie es physisches Wachstum gibt, gibt es auch geistliches Wachstum. Und ich sehe so etwas wie ein, ich ringe ein bisschen, um es als Prinzip zu bezeichnen. Im 1. Johannesbrief, im 2. Kapitel, dort steht, ich schreibe euch, meine Kinder, weil eure Sünden im Namen Jesu vergeben sind. Ich schreibe an euch Väter, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich schreibe an euch junge Männer, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe an euch Kinder geschrieben, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe an euch Väter geschrieben, weil ihr Christus erkannt habt, den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, weil ihr stark seid und Gottes Wort im Herzen tragt. Und weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Ich habe da schon ganze Abhandlungen jetzt gelesen, wie man das verstehen muss, wie das jetzt richtig und falsch ist und so weiter. Ich weiß nicht, ob der Johannes, als er den Brief geschrieben hat, eine Dogmatik entwickeln wollte. Aber ich glaube, man sieht, er hat offensichtlich so eine Art Einteilung gemacht. Bei der Gemeinde, er hat das an eine Gemeinde geschrieben und er hat offensichtlich eine Einteilung gemacht. Und ich bin überzeugt, es geht da nicht in erster Linie um Kinder, junge Erwachsene und Erwachsene, sondern es geht effektiv um geistlichen Reifestand. Also das heisst, es ist durchaus möglich, dass ein 60-jähriger Mensch zum Glauben findet und dann ist er zuerst mal ein geistliches Baby, während ein 40-jähriger neben ihm steht und der ist Vater oder Mutter. Es geht hier um geistliches Wachstum. Schauen wir uns an, was der Johannes da ein bisschen konkreter zu den verschiedenen Stufen sagt. Zu den Kindern sagt er zwei Sachen. Weil eure Sünden im Namen Jesu vergeben sind und weil ihr den Vater erkannt habt. Wir haben hier zwei Grundlagen. Ich sehe hier zwei Grundlagen. Ich glaube, es ist grundlegend für unser gesundes Wachstum im Glauben, wenn wir wissen, wenn wir Gewissheit haben, unsere Sünde ist in Jesus vergeben. Also das heisst, Trennung von mir und Gott ist ein für alle Mal aufgehoben. Es gibt nichts mehr, was mich aus der Hand Gottes reissen kann. Und zweitens, sie haben erkannt, dass sie einen Vater haben, einen Vater im Himmel. Ich glaube, geistliche Kinder, die haben irgendwie angefangen zu verstehen oder begriffen, es gibt da einen Gott. Und der Gott will mir Vater sein. Ich glaube, der Vater ist eben auch Gott. Aber ich glaube, die Erkenntnis, auf das komme ich noch zurück, wenn es um die Väter und Mütter geht. Kommen wir zuerst zu den jungen Menschen. Ich habe da bewusst junge Männer, habe ich Männer geschrieben? An junge Menschen wollen schreiben. Frauen sind übrigens immer einbegriffen, okay? Das ist nicht Männer und Väter, es ist auch Frauen und Mütter, okay? Das hat mit der Kultur zu tun, dass sie nicht erwähnt sind. Das heisst nicht, dass Frauen ausgeschlossen sind von dem. Von den jungen Menschen heisst es, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt und weil ihr stark seid und das Wort Gottes im Herzen tragt und dann nochmal, weil ihr in eurem Kampf mit dem Satan gesiegt habt. Junge Erwachsene im Königreich Gottes haben im Kampf mit dem Satan gesiegt. Das heisst, sie haben gelernt, der Versuchung widerstehen. Und das hängt für mich mit dem zweiten Teil zusammen. Sie sind stark und sie tragen das Wort Gottes in sich. Jesus ist übrigens das lebendige Wort Gottes. Und Jesus und seine Leidenschaft, sein Vorbild, sein Leben, sein Wesen ist tief in ihrem Herzen verankert. Sie haben den Feind, den Satan, sie haben die Versuchung überwunden, weil das Zentrum von ihrem Herz nicht mehr länger ihre eigene Bedürfnisbefriedigung ist, ihre eigene ich will das und ich muss jetzt das und das ist mir wichtig und darum mache ich das, weil ich das für mich als wichtig empfinde, ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier, sondern Jesus ist immer mehr und mehr und mehr ins Zentrum von ihrem Herz hineingerückt. Es geht nicht mehr darum, dass man zu ihnen geht und sagt, du sollst nicht, du darfst nicht sündigen. Sie wollen das auch nicht mehr. Sie wollen nichts mehr machen, was der Liebe und dem Weg Gottes für sie und ihr Umfeld widerspricht. Das heisst nicht, dass sie nicht hier und da wieder auf die Nase fallen, glaube ich. Natürlich, ist normal. Aber sie bleiben nicht mehr liegen, wenn sie umgekehrt sind. Ihre Identität ist nicht mehr, ach, ich bin umgekehrt und jetzt ist wieder alles schlimm. Sie wissen, wer sie sind. In Jesus Christus vor dem himmlischen Vater. Und wenn sie umgekehrt sind, stehen sie auf und sagen, so, jetzt mache ich es nochmal. Oder jetzt mache ich es anders. Sie sind bußfertig. Sie wollen umkehren, wenn sie irgendwo etwas machen, wo sie merken, das ist nicht so, wie es mein Vater im Himmel will. Dann kommen wir zu den Vätern und den Müttern. Zu ihnen sagt Johannes zweimal das Gleiche. Er sagt ihnen, weil er Christus erkannt hat, der von Anfang an ist. Ich habe vorher gesagt, Kinder haben irgendwie gemerkt, da gibt es einen Gott und der ist Vater. Ich behaupte, Väter und Mütter, die haben erkannt, ich habe einen Vater. Und der Vater ist der ewige Gott. Das ist das Gleiche und trotzdem zwei ganz verschiedene Erkenntnisse. Sie lieben ihn als Vater, sie haben ihn als ihren Erlöser in Jesus Christus erkannt. Sie wissen, dass er sie begehrt, wie ein Bräutigam seine Brut begehrt. Aber sie haben angefangen zu verstehen, was es heisst, dass er nicht nur Vater und Bräutigam und Erlöser ist, sondern er ist Gott. Er ist der, der von Anfang ist. Er ist einfach. Er ist immer gewesen, er ist jetzt und er wird immer sein. Sie haben angefangen zu verstehen, dass der unfassbare, nicht zu definierende, über alles erhabene, herrliche, heilige, zu fürchtende Gott ihren Vater ist. Sie sind über die Kleinkind-Emotion herausgewachsen, oder? Wenn ein kleiner Prinz oder eine kleine Prinzessin geboren wird, die werden schon irgendwie wissen, meine Mami und mein Papi sind Königin und König. Aber sie werden in erster Linie die Mami-Papi-Emotionen ihnen gegenüber haben, oder? Also das heisst, sie werden sich überhaupt nicht an höfische Etiketten halten. Sie werden auf dem Thron von ihren Eltern rumkrabbeln, sie werden hoch angesehenen Besuch vergraulen, indem sie einfach reinplatzen ins Zimmer rein, wenn die da ein Meeting haben. Sie werden ihre Schnuddernase am wunderbaren königlichen Kleid von der Königin oder vom König abputzen und sie werden es wagen, am Vater, am König zu widersprechen, wenn sie nicht ins Bett wollen. So ein bisschen bildlich gesprochen. Aber irgendwann werden sie erkennen, was das bedeutet. Ihren Vater ist König. Sie werden verstehen, was das Attribut König bedeutet. Sie werden verstehen, wow, er ist der Herrscher von allen, von allem und von jedem. Er ist mein Papi, aber er ist der Herrscher. Und ich glaube, Väter und Mütter im geistlichen Reifeprozess, die sind an einem Stand, an einem Punkt in ihrem Leben, wo das Anliegen Gottes fürs Land, fürs Königreich, völlig, für ihr Leben, völlig ihr eigenes Anliegen geworden ist. Sie wissen, er ist Gott. Seine Weisungen vergehen nie. Seine Liebe ist für immer. Und sein Königreich auch. So. So viel der kurze Exkurs ins Thema Reife. Ich weiß, das wird dem Thema geistliche Reife niemals gerecht. Das soll es auch nicht werden. Aber ich glaube, es reicht für heute Morgen. Und ich komme zurück zum eigentlichen Thema. Deine Meinung ist gefragt im Königreich Gottes. Ich hatte vor einer Woche ein Gespräch mit einer jungen Frau, ein kurzes Gespräch hier im Connect. Und die ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Michi, glaubst du, dass Gott manchmal zwei Türen auftut, zwei Wege für dich bereitet, die sich aber gegenseitig ausschliessen und er sagt dir nicht, welchen nehmen? Und ich habe gesagt, ja, durchaus. Ich glaube schon, dass es das. Ich bin überzeugt, dass es das gibt. Es entspricht meiner Erfahrung, dass es das gibt. Und dann hat sie gefragt, aber wieso sagt er mir denn nicht, welchen Weg, dass ich es nehmen soll? Ich will doch tun, was er möchte, dass ich tue. Wieso sagt er mir denn nicht, welches das der richtige Weg ist? Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich glaube, das ist ein Zeichen davon, dass Gott dich nicht mehr nur als Kind behandelt. Kinder nimmt man die grossen Entscheidungen meistens ab. Und das ist auch okay so, das ist gut so, es ist nötig für ihr gesundes Wachstum. Erwachsene müssen lernen, irgendwann Entscheidungen zu treffen, sie weise zu treffen und mit den Konsequenzen zu leben. Konsequenz ist nicht negativ gemeint in dem Moment, sondern einfach lebe mit den Auswirkungen von deinen Entscheidungen. Mir ist aber schon oft aufgefallen, dass viele Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die Vorstellung haben, oder dass die Vorstellung, dass es mehr als einen richtigen Weg könnte geben, dass das beängstigend wirkt, verwirrend oder eben gewisse finden es sogar verwerflich, das kann gar nicht sein. Und ich behaupte, das Problem liegt ein bisschen in dem, dass wir uns immer wieder als Kind, wir sagen immer, wir sind Kind Gottes und das Wort Kind löst bei uns logischerweise Denken aus an ein Kind. Ein junger, noch nicht ausgewachsener, noch nicht selbstständiger, noch nicht selbstverantwortlicher junger Mensch, der darauf angewiesen ist, dass man ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Irgendwie hängen wir manchmal in dieser Phase fest, wenn wir das Wort Kind brauchen. Wir hängen in dieser Phase fest, wo wir uns wünschen, dass Gott uns das ganze Leben lang durchs Leben schiebt oder durchs Leben dreht. Dass wir selber nicht Entscheidungen treffen müssen, sondern dass immer Gott alle Entscheidungen für uns trifft. Und das wird dann oft noch tarnt als so eine Art Demut oder Selbstlosigkeit oder Opferbereitschaft. Aber eigentlich ist irgendwo eine Angst davor, erwachsen zu werden. Im Glauben erwachsen zu werden. Auf diesen Bildern hier ist es ja voll okay, dass, das ist mein Großvater übrigens, dass ich da umgeschoben wird oder umgedreht wird. Aber stell dir mal vor, ich würde jetzt nach der Predigt hier runtergehen, in einen grossen Kinderwagen sitzen, sagen, Mutter, schieb mich zum Auto, lupf mich ins Auto rein, ich laufe doch nicht selber, was denkst du eigentlich? Fahr mich heim, koch mir zu Mittag, es ist schließlich Muttertag, das heisst, Mutter kocht. Ja, und am geschicktsten nachher noch ein Mittagsschlaf, ins Bett tragen, ein Liedli vorsingen, mir Kleider für den Nachmittag raus. Entschuldigung, das wäre krank. Das wäre einfach krank. Es ist normal, mit 3 oder mit 2, zu mir sagen mit 5. Es ist nicht mehr normal mit 30. Ich bin noch genauso Kind von meiner Mami, wie ich es vor 30 Jahren war. Aber ich bin kein Kind mehr. Ich bin erwachsen geworden. Und ich muss nicht mehr als Kind behandelt werden. Und wenn ich die Behandlung als Kind verlange, dann ist irgendwo in meinem Reifeprozess etwas ganz schief gelaufen. Meine Mutter hat auch durchaus die Absicht gehabt, dass ich eines Tages reif wird und erwachsen wird. Und ich glaube, Gott hat die gleiche Absicht mit all seinen Kindern. Er wünscht sich, er liebt Kinder und er liebt auch kleine Kinder. Aber er liebt es, wenn die kleinen Kinder eines Tages, wenn sie erwachsen werden, wenn sie als erwachsene Kinder Gottes fähig werden, um verantwortungsvoll durch ihr Leben zu gehen. Warum? Weil sie sich vom Vater erziehen und prägen lassen haben. Ich zeige einen Vers aus dem Hebräer 5, Vers 13 und 14, das sind zwei Verse. Wer nur Milch verträgt, ist ein Kind und hat noch nicht die nötige Erfahrung, um sein Leben so zu gestalten, wie es nach Gottes Wort richtig ist. Feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Der Autor vom Hebräerbrief redet zu der Gemeinde, wo er den Brief geschrieben hat, dass er sagt, ihr müsst einen Schritt weitergehen, okay? In den Versen, die folgen, sagt er, wir können nicht immer wieder von Null anfangen mit dem Evangelium und mit der Taufe und mit der Auferstehung der Toten und. Ihr müsst euch das zu eigen machen und einen Schritt weitergehen. Und ich finde der letzte Vers, der Vers 14, so genial. Oder? Reife Menschen haben eine geschulte Urteilsfähigkeit, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, sagt uns die Bibel da. Und ich greife jetzt ein bisschen zurück auf meine Definition von Reife von vorher und auf den Vers aus dem Johannesbrief. Geistliche Reife im Sinn von Gottes Ziel und Absicht werden zu meinen Zielen und zu meinen Absichten. Für mich ist das eine Parallele zu dem Prozess, wo die jungen Erwachsenen nach dem 1. Johannesbrief durchgehen. Sie haben Versuchung überwunden und sie sind stark und das Wort Gottes ist in ihren Herzen. Sie sind eben nicht mehr, es dreht sich nicht mehr alles um ihre eigene Bedürfnisbefriedigung, sondern Jesus und das Königreich Gottes sind im Zentrum von ihrem Herz. Und um das herum dreht sich das, was sie tun. Das heisst nicht, dass sie keine Wünsche und Bedürfnisse mehr haben. Wünsche und Bedürfnisse heisst normal. Ich behaupte, von Gott gewollt. Und ich glaube, wenn wir sie Gott anlegen, dann wird er für unsere Wünsche und Bedürfnisse schauen. Wahrscheinlich besser, als wir es uns vorstellen können. Aber ich glaube, das Zentrum von unserem Herz muss immer mehr das werden, was möchte der Vater in meinem Leben und durch mein Leben tun? Wie kann ich ihn mitnehmen in dem, wo ich bin? Gottes Gegenwart hat junge Erwachsene in dem geistlichen Reifeprozess so weit geprägt und verändert, dass ihre Urteilsfähigkeit aufgrund von ihrer Erkenntnis, wer Gott ist und was Gott möchte, geschult ist und geprägt worden ist, um gesunde und weise Entscheidungen zu treffen. Und jetzt zu der Grundaussage. Solche Ideen und solche Eigeninitiativen, behaupte ich, ist gefragt bei Gott. Man könnte darüber diskutieren, ob ich einen Gedanken überhaupt kann haben, den Gott nicht schon vorher hatte. Ist meiner Meinung nach sowieso nicht möglich. Aber ich glaube, wir müssen lernen, wenn wir wachsen auf Gott hin, mutig werden, mit dieser Herzenshaltung, ich möchte Königreich Gottes bauen, ich möchte das, was der Vater will, Gott unsere Ideen auch zu präsentieren und Entscheidungen zu treffen und Verantwortung dafür zu übernehmen. Sklaven und Knechte haben das nicht. Oder? Ein Sklave oder ein Knecht, dem gibst du einen Auftrag und dann hat er genau diesen Auftrag zu machen und keinen anderen. Aber wir sind nicht einfach Sklaven und Knechte im Königreich Gottes, wir sind auch Söhne und Töchter. Ein Sohn und eine Tochter hat keinen Arbeitsvertrag mit dem Vater. Sie sind nicht einfach da für einen Arbeitszweck. Sie sind da, weil sie ein Interesse daran haben, dass das Königreich Gottes, was übrigens ihr Erbe wird sein, dass das Königreich Gottes wächst und ihr Denken ist ausgerichtet auf das, was dem Königreich dient. In erster Linie. Und ich behaupte auch, wie glücklich ist ein Vater oder eine Mutter, wo Kind hat, die reif werden und Eigeninitiativen zeigen. Wo irgendwann zum Vater kommen und sagen, hey, lass mal, ich habe ein paar ganz coole Ideen für unseren Familienbetrieb. Königreich Gottes ist ein Familienbetrieb, wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind. Ich habe ein paar coole Ideen für unseren Familienbetrieb. Schau mal, das. Klar. Und dann frage, was meinst du dazu? Nicht einfach sagen, und ich fange jetzt an wursteln. Und ich glaube, manchmal wird es auch so sein, dass Gott eine Idee ablehnt. Das wird es immer wieder geben. Aber Ablehnen von eigenen Ideen hat für einen reifen Sohn, für eine reife Tochter von Gott, nicht den Charakter von ich zweifle an deiner Absicht, ich zweifle an deiner Identität. Es ist ein Führungsinstrument, weil Gott immer noch mehr sieht als wir. Vielleicht bewahrt er uns vor irgendetwas, vielleicht bewahrt er uns vor uns selber, vielleicht bewahrt er uns vor einer Idee, die zwar gut ist, aber der Zeitpunkt noch nicht da ist. Wissen wir nicht. Aber ich glaube, wenn reife Kinder Gottes eigene Ideen haben, dann muss sich Gott nicht Sorgen darum machen. Das ist wieder reiner Egoismus. Der Herr oder die möchte ich nur ein bisschen glücklich oder ein bisschen Freude. Also, nein, sondern er weiß, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Ich weiß, dass sie nur das Beste wollen für die Menschen um sie, für mein Königreich, für die Menschen um sie herum. Weil ich sie dürfen prägen. Sie haben mein Spirit, wenn man das so ein bisschen nennen will. Sie haben mein Verständnis von der Welt immer mehr und mehr übernommen. Vielleicht zum Schluss von dem abstrakten Thema ein paar Geschichten aus dem Leben. Ich habe mit dieser jungen Frau geredet, die gesagt hat, hey, ich sehe zwei Wege und ich weiß nicht, was ich soll und Gott gibt mir keine Antwort. Ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut. Das habe ich nämlich einmal gehabt. Das ist ja wahrscheinlich ja, noch nicht ganz 10 Jahre her. Weil mir das erst mal ganz bewusst passiert ist. Ich musste auch eine Entscheidung treffen. Ich hatte zwei Wege gehabt. Es ist darum gegangen, mit welcher Gemeinde ich weiter unterwegs bin. Also, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte hinein. Es war einfach eine sehr entscheidende Frage für mich. Ich bin so zwischen zwei Gemeindebewegungen drin gestanden. Und habe Gott gefragt, okay, Gott, wo willst du mich haben? Wo willst du mich mit mir vorwärts gehen? Und das ist etwa 3 Monate gegangen. Ich war am Betten, ich habe Gott gefragt. Ich habe nicht so recht gewusst, was ich soll. Und irgendwann habe ich ganz stark den Eindruck gehabt, dass Gott mir sagt, Michael, hör auf, fragen, entscheide dich für etwas. Und ich war völlig perplex, völlig verwirrt. Aber ich will doch machen, was du willst. Ich will ja eben nicht machen, was ich will. Und dann, das ist für mich eine Grundlage geworden, auch vom Verständnis von Gott. Dann hat Gott mir gesagt, Michael, ich bin Gott. Ich bin im Fall recht souverän in dem, was ich tue. Ob du jetzt dort durchgehst oder dort durchgehst in dem Moment, das ist nicht so entscheidend. Ich kann dich dort segnen. Ich komme mit dir zu Schlag. Die Frage ist, kommst du mit dir zu Schlag? Ich kann dich auf beiden Wegen segnen. Aber du musst dich jetzt entscheiden. Weil wenn du dich nicht entscheidest, dann fließt auch kein Segen. Das ist das alte Bild, oder? Du kannst das Auto erst dann mit dem Steuerrad lenken, wenn du Gas gibst. So ein bisschen ähnlich, oder? Gott hat mir gesagt, du musst dich bewegen. Und ich mache die richtigen Türen auf und ich mache die falschen Türen zu. Vertrau mir. Für mich war das völlig neu gewesen. Aber ich glaube, Gott hat mein Herz in dem Moment klarer gesehen als ich. Ich bin irgendwie eben in dem Kinderwagenprinzip drin festgehangen. Ich habe es bis dahin nie anders erlebt. Oder? Man hat mir immer gesagt, mach das ist richtig, das ist falsch, das ist gut für dich, das ist schlecht für dich. Und plötzlich fordert mich Gott raus, hey, du bist jetzt eine Zeit mit mir unterwegs, jetzt will ich, dass du mal entscheidest. Und zwar nicht Unabhängigkeit von Gott, nicht das komische «Iss vom Baum von der Erkenntnis und wird wie Gott»-Prinzip. Es geht überhaupt nicht um das. Ich wollte, dass Gott mich prägt. Ich wollte, dass Gott mit mir unterwegs ist. Das war das, was ich mir am meisten gewünscht habe. Und Gott hat plötzlich gesagt, es ist genial, dass du das willst. Jetzt überlasse ich dir für den Moment, dass du das Setting wählst, wo möchtest du mit mir unterwegs sein. Ich kann dich da segnen, ich kann dich da segnen. Ich bin auf beiden Wegen mit dir und mit dir unterwegs. Der zweite Punkt ist, die einen wissen, dass ich eigentlich nie Theologie studieren und ich auch nie Pfarrer werden. Ich bin es gern. Ich war in einem anderen Studium drin und ich habe gemerkt, wie Gott mich auf das hinlupft. Und ich wollte wirklich nicht. Und es war ein rechter Prozess, bis Gott mich so weich geklopft hat, dass ich es überhaupt in Betracht ziehe, um in so eine Richtung zu gehen. Und in dem Moment, wo ich es in Betracht gezogen habe, ist für mich das Erleben von Gottes Reden komisch geworden, weil plötzlich, vorher hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, Gott ist mit mir unterwegs, mach da, ich will da. Und plötzlich, als ich an dem Punkt war, hatte ich sehr, sehr starkes Gefühl, dass Gott mir sagt, Michael, schau, also, ich würde mir wünschen, dass du in Richtung Theologie und Vollzeitdienst gehst. Du kannst aber auch das Studium, wo du jetzt drin bist, fertig machen. Und mit dem weitergehen. Wir bauen auch so Königreich Gottes. Ich sage dir nicht, dass du musst das machen und du darfst das nicht machen in dem Moment. Du darfst es selber entscheiden. Ich bin dabei. Aber mein Wunsch wäre, dass du in die Richtung gehst. Und Gott einen Wunsch abschlägt, ist meistens eine schlechte Idee. Darum bin ich dann auch in die Richtung gegangen. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er mich eben mit meinem Knecht anschaut und sagt, ja, ich will zwar, dass du das machst. So ein gütiger Herr, oder, wo seine Knechte nicht bestraft oder so, wenn sie nicht das machen, was sie wollen. Aber so ein bisschen das, ja, ich kann eigentlich wollen, dass du etwas anderes machst. Aber wenn du dich verweigerst, dann halt. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es so ein Moment war, sondern wirklich dass so ein Moment, wo ein Vater seinem Sohn sagt, will ich dich lieben und das Beste für dich will, würde ich dir diesen Weg vorschlagen. Wenn du einen anderen mit mir gehen willst, darfst du das auch machen. Und noch eine letzte Geschichte, dann bin ich am Ende von heute Morgen. Eine letzte kleine Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Die ist nicht mir selber passiert, sondern die ist, als ich noch in einer Hausgemeinde war. Wir haben auf einem Hof gewohnt und die ist einem Kollegen von mir passiert. Und ich finde die Geschichte sensationell. Der Kollege von mir, der war verheiratet mit der Tochter vom Bauer, der den Hof gehört hat. Und dann hat er an einem Tag gesehen, dass sein Schwiegervater mit so einer ganzen Wagenladung Festbankgarnituren auf den Hof gefahren ist, den Traktor mit dem Anhänger abgestellt hat, dann ist er weggelaufen. Und dann hat er gedacht, ich habe mich da meinem Schwiegerpapi gefallen, ich lade ihm die Festbankgarnituren ab, der wird wahrscheinlich in die Tür stellen oder so. Und dann hat er in mühsamer, mühseliger, langwieriger Arbeit so einen ganzen Wagen mit Festbankgarnituren allein abgeladen, um seinem Schwiegervater einen Gefallen zu tun. Und dann kommt sein Schwiegervater wieder ums Eck gebogen, sieht, was er gemacht hat, und er so voller Freude. Ich hätte dich so gern, schau mal, ich habe für dich. Und sein Schwiegervater geht auf ihn zu. Ich glaube, er hat ihn in den Arm genommen, hat gelacht, hat sich mega bei ihm bedankt und gesagt: Aber weißt du was? Jetzt müssen wir zusammen alle wieder aufladen, die sind nicht für da. Ich liebe die Geschichte, weil ich glaube, sie zeigt etwas von unserer Beziehung zu Gott. Selbst ein Paulus und ein Petrus, so unsere Glaubensheroes aus dem Neuen Testament, Gott ist immer noch, ich glaube auch Gott für sie, für die zwei Männer sind Gottes Wege immer noch sonderbar gewesen, weil Gott nie völlig verständlich ist für einen Mensch. Weil er einfach zu gross ist und zu herrlich. Okay? Nicht weil er nicht irgendwie so sein. Er ist einfach zu gross. Wir werden ihn nie ganz verstehen. Und ich glaube, aus dem Grund wird es immer wieder passieren, übrigens egal in welcher Wachstumsstufe, dass wir mit bestem Wissen und Gewissen und in bester Absicht und in voller Liebe für Gott etwas machen, was völlig verkehrt ist. Und ich glaube, die Reaktion von Gott darauf ist in dem Moment, dass er uns in den Arm nimmt und sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich liebe dich und ich freue mich so über deinen Eifer. Und jetzt müssen wir zusammen den Schlamassel wieder ausbaden, wo du angerichtet hast. Ich glaube, das ist eine Realität, wo wir drinnen stehen. aber soll uns nicht davon abhalten, eigene Ideen und Pläne zu haben, zum Königreich Gottes zu bauen. Was wünsche ich mir für heute Morgen? Ich wünsche mir, dass wir ermutigt werden, um, wenn wir Ideen haben für das Königreich Gottes, dass wir mutig werden, um sie Gott auch sagen und fragen, hey, darf ich, soll ich? Und vielleicht sagt Gott ja, mach. Vielleicht sagt Gott nein, mach nicht. Vielleicht sagt Gott auch, wenn du willst. Und dann lass dich nicht verwirren von dieser Antwort. Ich glaube an einen Gott, der aktiv in unser Leben hineinwirkt. Das heisst, er führt nicht nur, indem er sagt links und nicht rechts. Er führt auch, indem er sagt, lauf mal los. Und vertraue mir, dass ich die falschen Türen zumache und die richtigen Türen aufmache. Ich wünsche mir aber auch, dass wir mutig werden. Mit Absicht und mit Ziel Gottes Gegenwart suchen. In dem Wachstumsprozess, wo ich überzeugt bin, Gott möchte mit uns vorwärts gehen, voranzuschreiten und zu den Söhnen und Töchtern Gottes zu werden. Wo Gott nicht nur einfach bedingungslos liebt, das macht er sowieso, sondern dass wir Söhne und Töchter Gottes werden, wo Gott weiss, denen kann ich Teil von meinem Königreich anvertrauen. Weil sie weise handeln, weil sie demütige Herzen haben, weil ich sie hat dürfen prägen. Und sie ein Herz haben, das meinem Herz entspricht. Und solche Söhne und Töchter kann man gut mal ein bisschen laufen lassen. Weil Gott weiss, wenn sie ein Problem haben, kommen sie. Wenn sie an ein Hindernis stoßen, kommen sie zurück. Wenn sie merken, sie machen irgendwo einen Fehler, werden sie umkehren. Und ihre Herzenshaltung ist es, dass mein Königreich wächst. Ihre Herzenshaltung ist es, ihren Wunsch ist es, dass Menschen zu mir finden. Ihren Wunsch ist es, zu sehen, was ich für die Welt geplant habe. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir solche Männer und Frauen dürfen werden. Und wenn wir es schon sind, immer mehr dürfen werden. Ich glaube, der Prozess wird unser Leben lang andauern. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Und jetzt zuerst, darfst gerne schon mal raufkommen. Ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du uns Mut gibst, um auf dich zulaufen. Dass du uns Mut gibst, um dich anzuschauen, dass du uns Mut gibst, zum Wachsen, Mut gibst, zum Sachen annehmen, wenn du sie uns in die Hand gibst und sie weise und gesund verwalten. Hilf uns, dass unsere Herzen dein Herz zu unserem Herz wird, dass deine Absichten zu unseren Absichten werden und dass dein Wille zu unserem Wille wird. Dass wir dürfen sehen, wie dein Königreich in uns und durch uns und um uns gebaut wird. Weil wir mit deiner Liebe auf die Welt zugehen und auf uns selber zugehen. Danke, Herr, hast du uns berufen, um nicht nur Knecht und Diener zu sein, sondern Söhne und Töchter. Und hast du uns so viel anvertraut. Gib uns Weisheit, um das zu tragen, was du uns anvertraust. Und gib uns Mut, zum Neues in den Angriff nehmen, wenn du es uns in die Hand gibst. Entweder direkt durch ein Wort oder durch Ideen, die sich von dir inspiriert in unserem Herzen bemerkbar machen. Amen.